Verständnis des Heiligen Namens des Herrn nicht wandelt, wenn Ekstase auftritt, Tränen die Augen füllen und die Haare sich sträuben. Wird hier also von jemandem gesprochen, der, obwohl er die Heiligen Namen des Herrn schenkt, keinerlei Veränderung spürt. Wir sollten zu unserem Nutzen zur Kenntnis nehmen, dass in den ersten drei Kapiteln des zweiten Kantos eine schrittweise Entwicklung hingebungsvollen Dienstes dargelegt wird. Das erste Kapitel ist den ersten Schritt im hingebungsvollen Dienst, um Gottes Bewusstsein zu erreichen, hervor, nämlich den Vorgang des Hörens und Chanten, und empfiehlt eine grobe Vorstellung von der Persönlichkeit Gottes, ihre universale Form für den Anfänger. Mit Hilfe einer solchen groben Vorstellung von Gott durch die materiellen Manifestationen seiner Energie kann man Geist und Sinne spiritualisieren und so nach und nach die Gedanken auf Sri Vishnu, den Höchsten, richten, der als Überseele in jedem Herzen und überall in jedem Atom des materiellen Universums gegenwärtig ist. Die Methode des Pancha Upasana, die für den Durchschnittsmenschen fünf Geisteshaltungen empfiehlt, ist ebenfalls zu diesem Zweck eingeführt worden. Sie soll den Geist durch die Verehrung von etwas Höherem in Form von Feuer, Elektrizität, der Sonne, der Gesamtheit der Lebewesen Shiva und zuletzt der unpersönlichen Überseele der Teilrepräsentation Shri Vishnus Schritt für Schritt erheben. All das wurde im zweiten Kapitel genau beschrieben. Also ihr folgt sicherlich. Zunächst einmal richtet man, wird empfohlen, sein Bewusstsein auf diese ungeheure materielle Natur, die universale Form des Herrn zu richten, und dann wird so der Geist, indem er Gott schon einmal akzeptiert, gereinigt, sodass er letztendlich die Überseele im Herzen wahrnehmen kann. Das wurde in den ersten zwei Kapiteln beschrieben. Im dritten Kapitel findet man eine Darlegung der weiteren Entwicklung, nachdem man die Stufe der Vishnu-Verehrung, das heißt rein hingebungsvollen Dienst, erreicht hat. Das gereifte Stadium der Vishnu-Verehrung wird hier als Mittel zur Wandlung des Herzens vorgeschlagen. Das Endziel aller Aspekte spiritueller Kultur ist dieser Wandel im Herzen des Lebewesens, sodass es seine ewige Beziehung zum höchsten Herrn als untergeordneter Diener und damit seine ewige, wesenseigene Stellung erkennt. Wenn man im hingebungsvollen Dienst fortschreitet, vollzieht sich ein Wandel im Herzen, den man daran erkennt, dass man sich von dem Wunsch nach materieller Sinnesfreude durch Herrschaft über die materielle Natur allmählich löst und gleichzeitig dem Herrn immer mehr in liebender Hingabe dient. Wie die Bhakti oder regulierter hingebungsvoller Dienst mit den verschiedenen Teilen des Körpers, nämlich den Augen, den Ohren, der Nase, den Händen und den Beinen, wie es bereits erklärt wurde, wird hier jetzt auch in Beziehung zum Geist hervorgehoben, der den Anstoß zu allen Tätigkeiten der verschiedenen Körperteile gibt. Aha, ihr müsst euch erinnern, hier wurde gesagt, die Augen sollten in Krishnas Dienst beschäftigt werden, indem sie im Tempel den Altar betrachten, die Beine sollten dorthin gehen, die Hände sollten tätig werden. So in diesem Vers jetzt wird gesagt, wie man den Geist beschäftigt, nämlich durch Chanten. Es wird auf jeden Fall erwartet, dass sich durch die Ausführung regulierten hingebungsvollen Dienstes das Herz wandelt. Wenn dieser Wandel nicht sichtbar wird, muss das Herz eines solchen Menschen als Stahl umschlossen betrachtet werden, denn es schmilzt nicht einmal, wenn der heilige Name des Herrn gechantet wird. Wir müssen immer daran denken, dass Hören und Chanten die beiden fundamentalen Grundsätze für die Ausführung der Pflichten des hingebungsvollen Dienstes sind. Wenn man also richtig hört und chantet, folgt als Reaktion die Ekstase mit Tränen in den Augen und gestreuten Körperhaaren. Dies sind natürliche Folgeerscheinungen und die vorbereitenden Merkmale der Bhava-Stufe, auf die man gelangt, bevor man die vollkommene Stufe der Prema, der Liebe zu Gott, erreicht. Wenn diese Reaktion nicht eintritt, selbst nachdem man lange Zeit den Heiligen Namen gehört und gechantet hat, sollte man wissen, dass dies nur auf Vergehen zurückzuführen ist. So lautet jedenfalls das Urteil des Sandharva. Wenn der Gottgeweihte nicht von Anfang an, wenn er den Heiligen Namen des Herrn zu chanten beginnt, sorgsam darauf achtet, die 10 Arten von Vergehen gegen die Füße des Heiligen Namens zu vermeiden, werden sich in ihm gewiss keine Gefühle der Trennung entwickeln, die nach außen hin durch Tränenausbrüche und ein Sträuben der Körperhaare sichtbar werden. Auf der Bhava-Stufe entstehen 8 transzendentale Merkmale, nämlich Regungslosigkeit, Schweißausbruch, Sträuben der Körperhaare, Versagen der Stimme, Zittern, Erblassen des Körpers, Tränen in den Augen und schließlich Trauer. Im Nektar der Hingabe, einer zusammenfassenden Studie, zusammenfassenden Studie von Srila Rupa Goswami, Bhakti Rasamrita Sindhu, werden all diese Merkmale erläutert und auch andere transzendentale Entwicklungen in sowohl stetigen wie auch sich steigenden Manifestationen werden lebendig beschrieben. Nun ist es sicherlich klar, wenn wir hören von diesen 8 Symptomen transzendentaler Ekstase, dass wir zunächst einmal innehalten, Sträuben der Körperhaare, ein Erblassen des Körpers, der muss zum Arzt. Wir können diese Dinge nämlich in dieser materiellen Welt nicht als direkten Ausdruck einer ekstatischen Liebe, sondern nur als Folge von irgendwelchen materiellen Tätigkeiten vielleicht oder materiellen Emotionen, und deswegen können wir zu diesen Dingen nicht so eine wohlige Beziehung entwickeln. Diese Regungslosigkeit, das zeigte, diese Ekstase zeigte Srila Prabhupada sehr oft, indem er, wenn er Jayarada Madhava sang zum Beispiel, kam mehrere Male vor, plötzlich mitten im Lied regungslos initiiert und plötzlich stoppte alles, und die Devotees, die jetzt in dem Tempel waren und Prabhupada in einer offensichtlichen richtigen Ekstase waren, manchmal schossen ihm Tränen dabei aus den Augen, die fühlten sich nun nicht befremdet, wie man sich befremdet fühlt, wenn man ein unkontrolliertes Äußern einer von diesen materiellen Reflexion dieser Symptome sieht, sondern die wurden sofort von der göttlichen Atmosphäre, die entstand, von jemandem, der in völliger Samadhi, in völligem Vertiefsein in Krishna war, angesteckt, und es war eine sehr göttliche Atmosphäre, die sich im Raum verbreitete. Und wenn Prabhupada dann zu seinem äußeren Bewusstsein zurückkehrte, dann und in die Runde schaute, dann sagte er meistens, sendet einfach Hare Krishna. So teilte er sich dann in die Runde mit. Nun, das ist wichtig, ich sage das deswegen an dieser Stelle, weil es ist nur natürlich, dass die bedingte Seele, wenn sie sich nur an Reflexion dieser Ekstasen erinnert, die durch materielle Emotionen herausgebracht werden und die nicht immer erstrebenswert, ja nicht einmal immer sehr schön sind. Wenn sie induziert werden, diese Gefühle, oder herbeigeführt werden durch reine Liebe zu Gott, ist dies völlig anders. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur hat all diese wahre Manifestationen im Hinblick auf einige gewissenlose Anfänger, die die oben erwähnten Symptome billiger Bewunderung wegen nachahmen, sehr kritisch untersucht. Nicht nur Vishwanatha Chakravarti, sondern auch Srila Rupa Goswami behandelte sie sehr kritisch. Bisweilen werden nämlich die oben genannten 8 Merkmale der Ekstase von weltlichen Gottgeweihten, den sogenannten Prakriti Sahajiyas, nachgeahmt. Doch es ist so gleich offensichtlich, dass diese Manifestationen nicht echt sind, wenn man sieht, dass der Pseudo-Gottgeweihte so viele verbotene Dinge verhaftet ist. Ein Mensch, der dem Rauchen, Trinken oder dem ungesetzlichen Geschlechtsverkehr mit Frauen verfallen ist, kann Selbst dann, wenn Ihnen alle Zeichen eines Gottgeweihten schmücken sollten, niemals die oben genannten ekstatischen Merkmale aufweisen. Manchmal kommt es jedoch vor, dass solche Symptome absichtlich nachgeahmt werden, und aus diesem Grunde beschuldigte Srila Vishwanatha Chakravarti die Nachahmer, ein Herz aus Stein zu haben. Sie werden manchmal sogar von der Widerspiegelung durch transzendentale Merkmale berührt, aber wenn sie trotzdem nicht ihre verbotenen Gewohnheiten aufgeben, sind sie, was transzendentale Erkenntnis betrifft, ein hoffnungsloser Fall. Als Sri Chaitanya und Srila Ramananda Rai aus Kavor sich am Ufer der Godavari begegnete, entwickelte der Herr all diese Merkmale, doch weil einige Brahmanas, die keine Gottgeweihten waren und die dem Rai dienten, in der Nähe standen, deswegen unterdrückte der Herr diese Symptome. Manchmal sind sie aus bestimmten umstandsbedingten Gründen nicht einmal bei einem Gottgeweihten ersten Ranges sichtbar. Wirkliche stetige Bhava zeigt sich daher deutlich an der Beendigung aller materiellen Wünsche. Und jetzt kommt, wie gesagt, die Grundlage für spirituelle Wohlgeschmäcker oder spirituelle Ekstasen, die sehr nice sind. Also die Beendigung aller materiellen Wünsche ist der erste Punkt, das heißt Shanti. Der Nutzung jeden Augenblicks im transzendentalen liebevollen Dienst für den Herrn ist der zweite Punkt und heißt Avyata Kalatvam. Im starken Wunsch, den Herrn unablässig zu preisen, ist das dritte Nama Gana Sadaruchi. Vierte, den Wunsch, im Land des Herrn zu leben, Prithistat Vasatis Palais heißt das. Dann der vollkommenen Loslösung von materiellen Freuden, heißt Virakti. Und dem Fehlen jeder Überheblichkeit, Mana Shunyata. Wer all diese transzendentalen Eigenschaften entwickelt hat, befindet sich im Unterschied zu den steinherzigen Nachahmer oder weltlichen Gottgeweihten tatsächlich auf dieser Bhava-Stufe. Der gesamte Vorgang lässt sich folgendermaßen zusammenfassen. Der fortgeschrittene Gottgeweihte, der den heiligen Namen des Herrn vollkommen ohne Vergehen chantet und jedem freundlich gesinnt ist, kann tatsächlich den transzendentalen Geschmack der Lobpreisung des Herrn kosten. Die Folgen dieser Verwirklichung zeigen sich an der Beendigung aller materiellen Wünsche. Da die Novizen auf der unteren Stufe des hingebungsvollen Dienstes stehen, sind sie größtenteils immer noch neidisch. Und zwar so sehr, dass sie ihre eigenen Regeln im hingebungsvollen Dienst erfinden, ohne den Acharyas zu folgen. Aber auch wenn sie vorgeben, sehr fortgeschritten zu sein und ohne Unterlass den heiligen Namen des Herrn chanten, können sie nicht den transzendentalen Geschmack des heiligen Namens kosten. Deshalb wird hier die zur Schaustellung von Tränen in den Augen, Zittern, Schweißausbruch, Besinnungslosigkeit und so weiter und so fort verurteilt. Solche Pseudogottgeweihten können aber mit einem rein Gottgeweihten in Berührung kommen und ihre schlechten Angewohnheiten berichtigen. Tun sie dies nicht, bleiben ihre Herzen weiter auf Stein und ihnen ist nicht zu helfen. Ein schnelles Vorwärtsschreiten auf dem Rückweg nach Hause zu Gott ist von den Anweisungen der offenbarten Schriften abhängig, die von einem verwirklichten Gottgeweihten gegeben werden müssen. Ja. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Nishti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvesha Shunyavadi Paskatyadi Satadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Tat ashmasaram hridayam vatiram yatriyamanir harinamadeyay navi triyeta tayara vitaro Netre Jalam Gatra Vete Hasha. Jenes Herz ist zweifellos Stahl umschlossen, das sich trotz konzentrierten Schaltens des heiligen Namens des Herrn nicht wandelt, wenn Ekstase auftritt, Tränen die Augen füllen und die Haare sich sträuben. Ich muss sagen, dass ich mir für diesen Morgen, wie angekündigt, vorgenommen hatte, die Beziehung zwischen Wissenschaft und spirituellem Leben aufzuzeigen. Aber als ich dann das Buch aufschlug und diesen Vers sah, kamen zwei Gedanken sofort in den Sinn. Der erste war, dass man hier eigentlich über die spirituelle Wissenschaft sprechen könnte, also die Gesetze, die Dinge, die bei der Entwicklung des spirituellen Lebens zu entwickeln, also zu beachten seien. Und der zweite Punkt war, aber das wird ja bereits gemacht in den Abendseminaren. So habe ich also den Entschluss gefasst, erst morgen über dieses angekündigte Thema zu referieren, was auch ein sehr anspruchsvolles Thema ist, nebenbei gesagt, und heute auf einen Kernpunkt zuzusteuern, der sehr, sehr wichtig ist für das Verständnis nicht nur dieses Verses, wo direkt gesprochen wird über spirituelle Verwirklichung im Krishna-Bewusstsein, sondern eigentlich für alle unsere spirituellen Tätigkeiten ganz wichtig sind. Ich möchte das Thema Wünsche behandeln heute, wie sie entstehen, aus welchen und wie man mit ihnen umgehen kann und so weiter und so fort. Dieses Ferienlager hat einige sehr große Seelen angezogen und unter unseren Gästen oder eigentlich alle der Gäste sind wirklich sehr interessiert an Spiritualität und Leben und bin also deswegen Raja Vita Prabhu sehr dankbar, dass er mich eingeladen hat, um hier zu sprechen und so. Es ist natürlich die Aufgabe, jetzt die sehr schwierige Aufgabe, Akzente zu setzen in den Vorlesungen, die Punkte bekannt machen, welche wichtig sind, um diesen Gästen nicht in aller erster Vorrangigkeit, aber, und das ist auch wichtig, um den Gott zu weiden, um uns allen praktisch wichtige Punkte klar zu machen. Und eines der wichtigsten Punkte im Krishna-Bewusstsein ist das Thema Wunsch. Es heißt, dass diese materielle Welt eine gespiegelte Welt ist, ein Spiegelkabinett sozusagen. Die eigentliche Welt, die Ursache dieser Spiegelung bringt, ist die spirituelle Welt. Das Beispiel, was im 15. Kapitel der Bhagavad Gita gebraucht wird, ist das Beispiel von einem Banyanbaum. Wer einmal in Indien war, weiß, dass diese Bäume also wirklich sehr, sehr groß werden kann. Es soll in Bengalen einen Banyanbaum geben, der sich ein Kilometer erstreckt. Wie das möglich ist, ist, dass von den Ästen Wurzeln in den Boden gehen. Also die Äste gehen mit anderen Worten in den Boden und aus ihnen hervorkommen dann wieder neue Bäume. Ich selber habe einen Banyanbaum gesehen in Navadvip, der also von Erdfurcht gebietender Größe war. Also mein größter Banyanbaum, den ich gesehen habe, kam auf 100 Meter. Also nicht eine ein Stammdurchmesser, sondern eben diese Verästelung. Nicht? So, stellt euch bitte folgendes Bild vor. Dieser Baum steht am Ufer eines Flusses und wird im Fluss reflektiert. So, wir haben im Fluss dann ein perfektes Ebenbild dieses Baumes mit Früchten, mit Blättern, mit Zweigen, mit all den Dingen, die es auch im wirklichen Baum geht, nur eben, dass sie reflektiert sind, dass sie eben nicht wirklich sind. Stellt euch vor, wir würden versuchen, das Holz des Banyanbaumes, der sich im Wasser spiegelt, für Kochzwecke zu benutzen. Das würde nicht klappen. Wenn wir danach greifen würden, würden wir sogar sehr nass werden. So, unser Versuch würde scheitern, schon bei der Beschaffung des Holzes. Ganz zu sprechen von und so weiter, das geht nicht. So, bei diesem gespiegelten Banyanbaum ist eins zu beobachten, dass das, was an höchster Stelle steht, nämlich die Spitze dieses Baumes, das an höchster Stelle in der im realen Baum ist, an niedrigster Stelle im gespiegelten Baum ist. Die Spitze wird nämlich das, was ganz unten ist. Wenn man so von der anderen Seite des Ufers schaut, dann würde die Spitze nicht das sein, was am nächsten ist von dem gespiegelten Baum, sondern die Spitze des gespiegelten Baumes würde es einem am nächsten so. Die Spitze des echten Baumes ist am weitesten weg, aber die Spitze des gespiegelten Baumes ist am nächsten dran. Es ist also genau umgekehrt alles. So, heißt es, gibt es die wunderschöne spirituelle Welt, die die Ursache dafür bildet, dass es die materielle Welt gibt. Und die Dinge, die es in der spirituellen Welt gibt, die dort vorhanden sind, in einer Form, sind hier in dieser materiellen Welt in einer veränderten Form da. Zum Beispiel in der spirituellen Welt gibt es selbstlose Liebe. Es gibt dort die Liebe zwischen Radha und Krishna, die als den Höhepunkt spiritueller Philosophie betrachtet wird. In der materiellen Welt ist diese Liebe nicht selbstlos, sie ist sehr selbsttisch. Sie ist geprägt mit dem Wunsch zu genießen, was den Ursprung dafür bringt, dass es oft sehr problematisch damit ist. So geht es mit allen Dingen. Die haben eine Ursache in der spirituellen Welt. Es gibt sie, weil sie in der spirituellen Welt existieren. Deswegen gibt es sie so und nicht anders. Nur weil sie Reflexion davon sind, wird man immer nur hoffen, das Ideal zu erreichen, was in der spirituellen Welt als Pakt dasteht. Zum Beispiel jeder sehnt sich ja nach endloser Liebe. Niemand möchte, dass man sich eines Tages mit hasserfüllten Augen auf den gegenüberliegenden Seiten von einem Tisch beim Rechtsanwalt entgegenstarrt. Jeder tut da rein Ideale hineinlegen, die endlos und uneingeschränkt und wie ist das mal? Bin ich so gut daran, diese Wörter. Ihr kennt es, haben große Poeten sich die Finger über uns geschrieben, über diesen Idealismus. Überhaupt unser ganzes Dasein wird mit einem Wunsch, von einem Wunsch gekennzeichnet, in einer durchaus begrenzten Welt. Warum begrenzt? In einer gespiegelten Welt, sagen Sie doch das philosophische Wort an dieser Stelle, das Ideal der Wirklichkeit zu erlangen. Ist ganz natürlich, weil wir es kennen, weil wir Teile, Bewohner dieser spirituellen Welt sind. Wir können gar nicht anders. Ein großer Atheist sagte einmal, der Mensch scheint verdammt dazu zu sein, ein Gottsucher zu sein. Das ist eine gute Beobachtung. Ja, ist Tatsache, weil wir sind Gottes Kenner. Wir finden nur diese Gefühle gegenüber Gott oder Gott selber nicht in der gespiegelten Welt, sondern nur die gespiegelte Realität. Das ist ganz wichtig. Nun Wünsche, genau. Jetzt kommen wir zum Punkt, weswegen wir an dieser Stelle dieses Beispiel überhaupt gebrauchen. Weshalb es diesen gespiegelten Baum gibt, ist, weil es Wasser gibt. So, das ist ein Bild dafür, was den Ursprung der materiellen Welt zeigt. Weshalb es die materielle Welt gibt, den ursächlichen Grund dafür, der dieses ganze Spiegelkabinett ermöglicht, ist, jetzt kommt das Wort Wunsch. Wir wollten es, wir wollen. Und um diesen Wunsch stattzugeben, hat Sri Krishna diese materielle Welt durch seine eigenen Energien geschaffen, wie wir gestern schon einmal gehört haben. Nun, während wir in dieser Welt sind, sind wir ständig voller Wünsche. Ein Wunsch zu haben bedeutet, abhängig zu sein. Zum Beispiel, ich wünsche mir etwas, ein schönes Verfahren. Ich wünschte mir, die Verfahrenszeit ist da. Das heißt, ich selber kann sie nicht herbeiführen. Ich bewege mich durch Raum und Zeit dem Verfahren, was wieder heute hoffentlich auch kommt, heute Morgen, entgegen. Ich bin abhängig davon. Ich bin nicht der Kontrollierende. Ich bin der Wünschende. Das Lebewesen ist immer in einer Situation, wo es abhängig ist von äußeren Geschenken, zum Beispiel der Luft, Wasser, Gesundheit ist das allergrößte Geschenk. Man merkt es leider erst, wenn man sie verloren hat, wie ein Gewehr, das den Händen entglitten ist und im Schlamm liegt, unerkennbar im Augenblick. Sind wir immer, wir sind abhängig von Nahrungsmitteln. Ich habe gehört, als ich in Island war, habe ich mich mit einem Ungarn intensiv unterhalten, der neben mir saß. Der sagte mir, wussten Sie schon, der Essensdrang ist so stark im Menschen. Da war jetzt vor 2 Jahren, haben sie in Amerika aufgedeckt, ein fürchterliches Szenarium. Da sind Leute und haben sich in der Wüste verehrt. Die waren nur 2 Stunden Marsch entfernt von der nächsten Stadt, wo es was zu essen gab, aber wussten es nicht und haben sich deswegen selber umgebracht und selber gegessen. Das ist diese Sache. Wir sind abhängig davon, dass selbst die menschlichsten Gefühle, wie das ist mein Freund oder das ist der Direktor, die kann man nicht einfach aufessen, vergehen und gehen. Das Lebewesen ist abhängig. Es ist Britja ist das sanskrit Wort. Britja heißt, es wird erhalten von Krishna. Von den Geschenken der Natur zunächst einmal. Jetzt. Nun, in dieser Situation kommt es natürlich darauf an, was man sich wünscht. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, sich in dieser Welt etwas zu wünschen. Es gibt unendlich viele Dinge, die wir erlangen können. Es gibt das Leben ist wie eine lange Straße, die einmal durch ein Tor, ein zusammenkrachendes Tor führt, was über unseren Köpfen sich denkt, den Tod nämlich. Und da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Was wünschen wir uns? Und vor allen Dingen, was für Prinzipien gilt es, wenn wir jetzt unsere Wünsche entwickeln oder uns mit dem Phänomen des Wunsches beschäftigen, was gilt es dabei zu beachten? Nun, die Bhagavad-Philosophie spricht von Atma. Dazu müssen wir uns zunächst einmal selber analysieren. Was sind wir? Wie funktionieren wir? Es gibt das Sanskrit-Wort Atma und ich hatte schon einmal darüber gesprochen. Atma kann, je nachdem auf welcher Ebene des Verständnisses man sich befindet, unterschiedliche Dinge bedeuten. Atma kann der Körper bedeuten, es kann der Geist bedeuten, es kann die Intelligenz bedeuten, es kann die Seele bedeuten. Es gibt insgesamt 6 Bedeutungen von Atma und seid mir nicht böse, ich kenne die anderen 2 jetzt im Augenblick. Hat sie im Augenblick einfach nicht präsent. Es kommt darauf an, wo wir unsere Existenz ansiedeln, auf welcher Ebene wollen wir tätig werden. Nun, die Sinne sagen uns, wer auf der sinnlichen Ebene tätig? Das ist kein Problem für die. Ess,
schlaf, trink, sei fröhlich, denn morgen sterben wir.
Das ist eine Philosophie, das ist übrigens ein Lied, was aus den Golden Twenties kommt, goldenen 20er kommt, einer sehr sinnlichen Zeit, dekadenten Zeit. Es gibt aber auch andere Meinungen. Man meint, diese erste Stufe, wo man sich als den Körper identifiziert, ist die Anamaya-Stufe. Maya heißt ein bestimmtes Verständnis in diesem Fall, und Anna heißt das Verständnis, in Nahrung ist die absolute Wahrheit. Ihr wisst, Kinder denken zum Beispiel so, Babys denken so, wenn die schreien, dann wollen sie nur Brustmilch haben. Ich kenne das von Gita, der Tochter von Andy und Angelika. Die schreit und die Mutti weiß denn, also jetzt muss ich mal kurz verschwinden und die absolute Wahrheit manifestieren für die kleine Gita. Baby, sie ist ja ein Kleinkind schon, ein Baby, das sehnt sich nur danach, und wenn das da ist, es ist fröhlich und zufrieden. So gibt es viele Leute, die glauben, dass die Problemlösung darin besteht, dass sie einfach essen. Ich kenne eine Freundin Krishnas, die sei an dieser Stelle unerwähnt, keine Angst, sie sitzt nicht im Raum, niemand braucht sich angesprochen zu fühlen, selbst wenn es so, wenn es zutrifft, meine ich die nicht. Wenn die ein Leid überkommt, dann plündert sie den Kühlschrank. Um in der Meinung, sie könnte so das Leid vergehen. Oder die meisten Kamis, also viele Kamis in Deutschland, die arbeiten schwer, und dann am Abend gehen sie ins Wirtshaus, essen und trinken, und selbst wenn sie wissen, wenn wir zu spät nach Hause kommen, gibt es das Nudelholz, dann trotzdem kommen sie. Das ist für sie die Ebene der Realität. Es geht bestimmt weiter, wo sich der Mensch identifizieren kann mit seinem, das heißt Pranamaya, wo er aktiv wird und meint, die absolute Wahrheit liegt in Tätigkeiten. Man muss etwas tun, man muss emsig beschäftigt sein, man muss etwas aufbauen, man muss seine Spur in dieser Welt hinterlassen, indem man etwas Bedeutsames gemacht hat, ein Haus gebaut hat am Meer oder irgend so etwas. Viele Leute in Deutschland, fällt es auf, sind die Leute in einer unglaublichen, viele Leute in einer unglaublichen Bauwut inbegriffen und tun da schwerste Kredite, unter denen sie ein Leben zu tragen haben, aufnehmen. Dann gibt es andere, die sind auf einer mehr feinstofflichen Ebene, Jnanamaya, die spekulieren gerne, die gehen auch gerne mal feingeistigen Dingen nach einfach. Ich möchte jetzt in keinster Weise irgendeine indirekte Sache machen, aber meine Mutter gehört dazu, die geht mir immer gern zum Schwanenballett. Und dann, die Oma geht in die Oper rein, hört sich gerne ein schönes Lied von Wagner an, in Oper. Mein Vater gehört auch dazu, die spekulieren und lesen, und hast du schon das gelesen, und hast du schon das gelesen. Ganz stolz strahlt er mich an, ich habe mir jetzt einen riesen Haufen über neuzeitliche Wissenschaft zugelegt. Sei stolz auf mich. Und so weiter und so fort. Die intellektuelle Spekulanten, die meinen, da ist die absolute Wahrheit, da ist die Realität, das ist die Bestimmung meiner Identität. Die sind mir auf der Jnanamaya oder identifizieren sich mit dem Geist und dem Intellekt. So, es geht jedoch höher, und ich glaube, die meisten von euch nähern sich dieser Stufe und sollten sich auch darüber bewusst sein. Nämlich der Stufe, wo man merkt, diese Dinge können mich letztendlich nicht zufriedenstellen, weil es in diesen Konzepten mangelt an den allerwichtigsten Dingen, nämlich Gott und ein Verständnis von der Seele. Alle, die ihr hier sitzt, habt diese Erkenntnis in aufdämmernder Art und Weise, nur hier wird es interessant. während dieses Verständnis in uns aufdämmert, es gibt Gott und es gibt ich bin ein Teil von ihm und ich muss doch eine Beziehung zu ihm haben und wiederherstellen, während das da ist, vermischt sich unser ganze emotioneller Teil, unsere Sinne immer wieder auf die niederen Ebenen, durch die wir auch mal durchgelaufen sind. Wir können also von einer Art, wir können davon sprechen, dass wir Wünsche haben, tiefste Wünsche, die aus der Seele kommen, dem reinen Atma oder der eigentlichen Definition vom Atma, dem Jiv-Atma, dem Lebewesen, was dem Körper erst Leben gibt, was dem Geist erst und dem Intellekt erst den Motor sozusagen gibt. Da sind viele Wünsche, die uns dazu führen. Ja, ihr wisst es selber, ihr studiert oder ihr seid in den weltlichen Tätigkeiten und ihr merkt plötzlich, ach, das ist doch alles nicht so sinnvoll. Warum? Weil ihr habt ein höheres Verständnis von Sinn. Ihr habt ein anderes Verständnis als die Materialisten entwickelt. Trotzdem aber, weil das noch nicht ganz klar geworden ist, kommt man manchmal wieder wie ein Mörder, der zu den Orten seiner vergangenen Schandtaten zurückkehrt, auf die niederen Ebenen zurück. Ein gutes Bild ist ein Bild, was nach Prediger riecht, nicht? Und es hat eine gewisse Art fast aufrüttelnden Natur. Ich wollte nur damit sagen, obwohl wir erkannt haben vielleicht, das war nichts, trotzdem gehen wir dahin, weil wir haben ja noch einen Körper, wir haben ja einen Geist, wir haben Intellekt. Nun, und wir können also davon sprechen, dass hier ein höheres Verständnis vom Selbst ist. Und wir können davon sprechen, dass es ein niederes Verständnis vom Selbst gibt. Nun, dieses höhere Verständnis von Selbst, das ist natürlich etwas, was wir meinen, wenn wir von Selbstverwirklichung sprechen. Ich habe einmal einen Vortrag gegeben in einer Berufsschule und ich will mich an dieser Stelle nicht loben, aber irgendwie hat Krishna mir die Intelligenz gegeben. Ich weiß nicht wieso, ich kann es mir einfach nicht anders erklären. Zumindest war es so, dass ich die Wellenebene dieser Leute getroffen hatte, obwohl mir das sehr, sehr schwierig fällt, in dieses Milieu zurückzukehren und mir vorzustellen, was kann ich denen sagen. Irgendwie saß das total. Und wenn man da einmal merkt, zack, man hat es getroffen und die sind berührt. Die sind jetzt, jetzt wissen sie, ja, wir müssen also uns mit dem Krishna-Bewusstsein weitergehend beschäftigen, das ist wichtig für uns. Nun, das hat natürlich jeder registriert, am meisten der Schuldirektor, der da saß. Und sofort, ich hatte geendet und habe dann zu Fragen ob irgendwelche Fragen bestehen. Und der Schuldirektor war als erster da und sagte, ja, wissen Sie, das klingt ganz schön und gut, was Sie sagen, aber für mich bedeutet Selbstverwirklichung, wenn ich mich in meinem eigenen Haus hinsetzen kann, die schöne Sonne auf den Bauch strahlt, ich dann in der Küche rumort ist, meine Frau rummelt mit den Kochtöpfen in der Küche und macht ein tolles Festmahl danach gibt es einen tollen Film. In gewisser Weise hat er ja recht. Ja, wenn man mit einer niederen Definition vom Selbst ist es so, der Körper wird befriedigt wenn er den Film anschaut, werden die, je nachdem was das für ein Film ist, meistens sind die Filme heutzutage nicht mehr so großartig, wird, sagen wir mal, der Geist zufriedengestellt. Aber, habe ich Ihnen gesagt, in gewisser Weise haben Sie recht, Herr Schuldirektor, nur das ist das niedere Selbst. Dieses Verständnis haben auch die Tiere. Die freuen sich auch, wenn sie was Schönes essen. Und wenn es was Schönes zu betrachten gibt, dann sind die auch ganz und gar eingenommen von der Sache. Aber in der menschlichen Form des Lebens haben wir eine Möglichkeit zur Selbstverwirklichung, und zwar zur Verwirklichung des eigenen Selbst.
der spirituellen Seele. Wenn diese Seele, wenn sie in ihrem schönen Haus da sitzen und sie kriegen einen Herzinfarkt, weil sie zu sehr gearbeitet haben in der Schule, und die Seele verlässt den Direktorposten, und ihre Frau eilt und umschlingt ihre Füße und sagt, er ist von uns gegangen und weint, dann wo ist denn all das? Wo ist denn all das? Da hat das keinen Sinn. Dieser Körper ist vorübergehend. Diese Freuden betreffen sich nur auf dieses zeitweilige, auf die zeitweiligen materiellen Dinge um uns herum. Nicht auf das eigene Selbst da drin, was diesen Dingen erst Sinn gibt. So. Dann kam es natürlich zum Zweikampf, weil er hatte das ja gesagt, um die Schüler bei der Stange zu halten, um sie nicht zu, damit sie nicht, weil er verstand schon, er war ein intelligenter Mann, er verstand schon, worauf ich hinging. Ich sagte, die Berufsschule ist für Ziele, die auf diesen materiellen Ebenen liegen, aber nicht für spirituelle Ziele. Ich hatte nämlich die Frage gestellt, wo in dieser Berufsschule gibt es die Abteilung, wo der Unterschied gelehrt wird, was nämlich geschieht, wenn, wie war es, zwischen einem Körper, der belebt ist, und einem Körper, der tot ist. Ich wollte damit sagen, wo ist ein Wissen, eine Wissenschaft über die Seele, die eigentliche Person, die diesen Körper trägt, wie eine Kleidung. Und das war ja nicht da, und so war meine Kritik schon, die kam schon an, nicht? So, gut. Nun, während wir unseren spirituellen Weg machen, müssen wir uns über dieses Prinzip unbedingt bewusst werden, dass es unsere eigentlichen Interessen gibt, die spirituelle Seele hat, in der die ganzen Vorstellungen von Idealismus gebildet werden, die wir kaum verwirklichen können in der materiellen Welt, die sehr begrenzt ist und nach sehr engen Gesetzen geht, und dass es gleichzeitig auch noch dieses niedere Selbst gibt. Ihr werdet euch wundern, ich möchte an dieser Stelle einmal einen kurzen Ausflug mit euch machen in die griechische Philosophie oder zu den griechischen Philosophen, damit ihr mir vielleicht Glauben schenkt, denn das ist nötig für den zweiten Teil. Und möchte euch auch so ein bisschen Pause gönnen von diesem sehr fundamentalen Thema. Ihr habt sicherlich alle von Sokrates gehört. Einst wurde das Orakel von Delphi befragt. Das war eine Priesterin, von der man sagte, sie hätte einen Kontakt zu Apollo. Gibt es irgendjemanden, der intelligenter ist in unserer Zeit als Sokrates? Und das befragte Orakel sagte, nein, Sokrates ist der intelligenteste. So, das kam Sokrates zu Ohren, der also nicht der Meinung war, er war der intelligenteste, und der das sofort anficht. In der Folge ging er in der athenischen Gesellschaft herum und versuchte, das Orakel zu widerlegen, indem er einen fand, der ihm über war, der intelligenter war. Und alles, was er eigentlich in seinen Diskussionen mit der Elite herausbekam, ist, dass die alle dachten, sie wüssten etwas, aber auf bestimmte kritische Fragen dann nichts mehr antworten konnten. So, natürlich gewann ihn das die Zuneigung der Kinder der Elite. Ist ja klar, man ist so ab einem gewissen Alter, so 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ist man so ein bisschen aufmüpferisch gegen die Eltern. Ist in jeder Generation so, nicht? Man stellt das total in Frage, was die einem vorgelebt haben. Und als die sahen, also wie Sokrates in Gesprächen, die seinen Standpunkt immer wieder durchsetzte und die zeigte, dass die eigentlich nichts wusste, da waren diese angezogen und wurden seine Schüler. Sokrates war praktisch der moderne Schüler
also der hat so etwas getan. Prabhupada sagte einmal, ich bin so wie Sokrates in dieser Funktion, dass die hochqualifizierte Menschen kommen zum Krishna-Bewusstsein und die Eltern natürlich dann dagegen sind. So die nachdem Sokrates dann also diese Sache gemacht hatte, kam er zu dem bekannten Satz, den ihr auch alle kennt, den ihr bestimmt alle schon mal gesagt habt. Gut, das Orakel sagt, ich bin der Intelligenteste und jetzt will ich meine Verwirklichung kundgeben. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und da hat er sich darum geschlingt. So, an die Stelle müßwürdig. So, wie gesagt, die Elite Athens, den war der Sokrates unheimlich. Ihm wurde dann vorgeworfen, er würde verwerfliche homosexuelle Praktiken machen und dergleichen mehr. Und es kam dann dazu, dass er schließlich sogar umgebracht wurde. Nun, Platon, einer seiner Schüler, sehr begeisterter Anhänger von ihm, kam aus einer Oligarchie, er war also ein zukünftiger Prinz, ihm standen die Türen offen für materielles Leben und er wollte eigentlich auch da durchgehen, das wird beschrieben, aber als er sah, wie die ihren seinen Guru umgebracht hatten, ja, stell dich das mal vor, da beschloss er selber ein Philosoph zu werden, abgestoßen von der Korruption der Welt. Und er beschloss auch ein Buch zu schreiben, was noch immer als das philosophische Statement angesehen wird, die Republik. Und in diesem Buch werden im Wesentlichen zwei Punkte gemacht. Weisheit regieren kann. Mit anderen Worten, Sokrates, der Weise, wurde von korrupten weltlichen Mächten umgebracht. Und das war nicht gut und jeder Staat, in dem das möglich war, war einfach eine Flaute. Und deswegen hat er dem eine Alternative gegenüber geboten. Übrigens gerade zu unserer heutigen Zeit sehr lebhaft wieder diskutiert wird unter Vorreitern im politischen Denken, dass man nämlich den Rat der Weisen über die Machthaber setzen sollte. Das klingt natürlich total bekannt, wie ihr wisst. Die Brahmanas sollten die Kshatriyas beraten. Man könnte da auch noch viel zu sagen, aber das möchte ich an dieser Stelle nicht. So, der zweite Punkt. Der zweite Punkt, den er machte, ist, das höhere Selbst sollte immer das niedere Selbst regieren. Und da sind wir bei unserem philosophischen Thema. Denn sonst entsteht Misere. Sri Vishnupad hat einen glänzenden Artikel darüber geschrieben. Bitte macht euch die Mühe, ihn in Ruhe durchzusehen. Dieser Artikel ist so eingeschlagen bei unserem Umweltjurist, dass der ist also sehr, sehr nice. Ein ganz kurzer Kommentar zu den Umweltschädigungen, die in der Nordsee geschehen. Es ist im neuen Govinda. Wer auf dem Laufenden bleiben will, muss sich einfach Govinda abonnieren. Das gehört dazu, zu einem fortschrittlichen. Man muss einfach, man kann sich nur sehen lassen mit einem Govinda-Magazin unter der Achsel. Da ist also dieser Punkt drin, den Vishnupad macht, solange wir regiert werden von Lust und von Gier und so weiter, werden wir automatisch in die Misere gehen. Eugen Schumacher, ein Wirtschaftsexperte, der ein Klassiker der Umweltbewegung geschrieben hat, Small is Beautiful, ich weiß nicht, wie es in Deutsch heißt, kommt auch dazu, solange wir mit unbegrenzten Wünschen in einer begrenzten Welt versuchen, glücklich zu werden, werden wir automatisch nicht zufrieden und automatisch zerstören. Wir werden ausbeuten. Wir werden mehr nehmen, als genommen werden kann und darf und gesund ist zu nehmen. So, hier möchten wir also den Punkt machen.
auf einer individuellen Ebene, solange uns, wenn uns da das niedere Selbst kontrolliert, niedere Wünsche, werden wir immer im materiellen Dasein versumpft bleiben, werden wir niemals ein bisschen spirituelles Licht auf unseren Wegen erfahren können, werden wir Schwierigkeiten haben im Krishna-Bewusstsein. Das ist wichtig. In der Bhagavad Gita heißt es, wer zu sehr angehaftet ist an Sinnbefriedigung und an Aishwarya, Reichtum, wird niemals den festen Entschluss fassen können, dem Herrn in Hingabe zu dienen. Weil er auf der, das hat einen Grund, weil er auf der niederen Ebene ist, weil er sich selber definiert als ein Bündel zuckender Sinne, nicht, in denen ein paar Atome und Geschmacksnerven herum biepen, oh fertig. Nicht? So, aber auch auf einer kollektiven Ebene, das ist genauso wichtig, wird dieses Verständnis den Menschen ins Unheil reiten, sozusagen. Das ist auch genauso wichtig. Das wird durch, das haben nicht nur die Devotis oder die vedische Philosophie erkannt, sondern auch Platon. Und wie gesagt, ich möchte nochmal sagen, dass wir keine veralteten Dinge präsentieren möchten. Das Buch ist immer noch der Renner. Weil es wirklich, ich sehe immer wieder, wenn ich mit Leuten, die da in dem Bereich sind, diskutiere, dann fällt zu irgendeinem Zeitpunkt das Buch Die Republik, und ich muss es unbedingt mal durchlesen, obwohl ich das ist immer so schwierig, diese Sachen zu lesen, weil ich weiß, dass man da von da aus viel dann noch glaubhafter wird. So, dieser Punkt, höhere Selbst über niedere Selbst, wird in einer wunderbaren Geschichte illustriert, die ich euch heute nicht vorenthalten möchte. Ich möchte diese Geschichten Theatergrößen widmen, wie Sedi und Erik. Ich möchte auch den Künstlern unter euch und wie Ines diese Geschichte bitten. Diese Geschichte ist für euch, denn ihr bitte betrachtet sie unter dem Standpunkt, wie kann man sie umsetzen. Die Literaten unter euch, wie Raja Vidya Prabhu, die von dieser Geschichte, für die ist die Geschichte interessant. Diejenigen, die Lehrer sind, wie Andy, für die ist diese Geschichte bestimmt. Eigentlich, und für diejenigen, die kontemplative Gottgeweihte sind, für die ist die Geschichte auch bestimmt. Aber insbesondere in diese möchte ich darauf hinweisen, dass das etwas ist, was meiner Meinung nach in irgendeiner Weise einmal als Theaterstück oder als Multivisionsstück präsentiert werden muss der Öffentlichkeit, weil es genau diesen entscheidenden Punkt macht. Den älteren Devotees möchte ich um Vergebung erzählen, während ich diese Geschichte erzähle, werde ich von dem Vyasasan runtersteigen und mich auf eine Pferdekutsche begeben und dann aus der Ich-Perspektive einen Soldaten, einen seltsamen Soldaten, der wir alle sind, beschreiben. Es ist ein unglaubliches theatrisches Meisterwerk, was also von mir selber, ich kann erahnen, dass das den Durchbruch in der modernen Geschichte machen könnte, aber ich weiß nicht wie. Also ich bin ja nicht ein Experte, weder ein Literat, noch ein Sänger, noch ein irgendwas. Der Morgen graut. Heute ist mein entscheidendster Tag. Ich muss heute über ein Schlachtfeld queren, nachdem ich alle meine Gegner besiegt habe. Diese Gegner sind so schrecklich. Ich habe es so oft versucht, ihrer Gewalt zu entgehen. Sie haben mich so oft zu Boden geworfen und grausam gedemütigt. Doch ich muss noch einmal den Kampf aufnehmen und ich muss es heute tun. Sie haben mir gesagt, wenn ich sie nicht jede einzelnen nach Strich und Faden sozusagen, sollte man streichen, das ist keine gute Formulierung, besiege, werden sie mir nicht einmal so viel Land zur Verfügung stellen, wie man erhält, indem man eine Nadel in den Boden steckt. Aber ich fühle mich höchst unqualifiziert. Am meisten Angst habe ich von einem General namens Ahankara. Falsches Ego. Gleichermaßen Angst bereitet mir der General Karma. Lust. Aber Illusion und Verrücktheit sind auch nicht gerade sanfte Gegner. Ich habe nur noch wenige Stunden Zeit. Meine Pferde trinken Wasser, kann man ja darstellen irgendwie. Und die Sonne steigt auf. Jedes Aufgehen der Sonne hat mich bisher gequält. Oh, ich habe vergessen, mich vorzustellen. May I introduce myself? Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Jeev Atma. Jeev Atma heißt, also Atma heißt das Selbst und Jeev heißt das bedingte Selbst. Das Lebewesen in der materiellen Welt. Ich komme von einem weit entlegenen Ort, wo ich als in wunderbarer Gemeinschaft mit meinem Vater lebte. Doch eines Tages wünschte ich mir, seine Gemeinschaft zu verlassen und an diesen schrecklichen Ort zu kommen, in der Hoffnung, ich könnte große Eroberungszüge führen, Herr über diese Welt werden und mir ein Gebiet zu eigen machen. Als ich hierher kam, war ich frohen Mutes. Hoffnung, Ideale, das Königreich Gottes auf Erden herzustellen, beseelten mich. Doch plötzlich, ohne dass ich es gewollt hatte, trat jemand auf mich zu, den ich noch nie gesehen hatte. Seine Augen waren sehr weit aufgerissen. Und ohne dass er mich warnte, stieß er eine Lanze in meine Brust. Apohanam hieß diese Lanze, die ich später erfuhr, nämlich vergessen. Ich vergaß plötzlich, wer ich war. Ich vergaß meine spirituelle Heimat. Ich wurde plötzlich von vielen, vielen Wünschen, die ich davor noch gar nicht kannte, übermannt. Aber mein Trauerspiel fing eigentlich erst wenige Tage an. Ich hatte mir inzwischen einen Streitwagen zugelegt mit einer Pferdekutsche, also mit Pferden vorne dran, und war zu einem Fluss gekommen, um meine durstige Kehle zu stillen. Plötzlich, als ich im Fluss trank, kam auf der anderen Seite ein General auf. Und neben ihm waren Tausende, ja Millionen von Soldaten. Er stellte sich mir kurz vor und sagte dann: Kämpfe. Er sagte: Mein Name ist Karma. Lust. Mit Lust, das ist wichtig. In der Vaishnava-Philosophie meinen wir nicht einfach nur im Tal der Lüste, also Dinge, die in solchen Titeln ausgedrückt werden. Entschuldigt, der Soldat wird vorher sterben, bevor er die Geschichte zu Ende bringt, wenn das Fenster offen bleibt. Man könnte die Tür vielleicht, aber da ist viel zu kalt. Damit meinen wir einfach das Gegenteil von Liebe zu Gott, nämlich der Wunsch, die materielle Welt zu genießen. So, jetzt kommt Karma also auf. Er war gekleidet in eine Rüstung, die Furcht erregte. Und hier in mein Heer, und er zeigte mich rum, sind einfach das unzählige Heer von materiellen Wünschen. Es gibt ja so viele davon, wie ihr alle wisst. Echino, sowas sagt er nicht. Der spricht ganz konzentriert, weil nachher wird es wirklich sehr spannend. Also der darf, anyways, das können die Theaterregisseure unter euch rausfinden, wie der da sich präsentieren muss. So. Dann warf er plötzlich eine Lanze in mich. Ich sah die Lanze kommen, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich wurde von einer so masochistischen Haltung plötzlich überwältigt, dass ich die Lanze wollte. und sie drang in mein Blut ein, vergiftete mich im Nu, ich lag im Fluss, halt nur noch die Nase aus dem Wasser raus, oder den Kopf, sagen wir, besser den Kopf. Wünsche tobten durch mich, das Gift entfachte mich, ich hatte verschiedene Wahnvorstellungen, in denen ich die Dinge machten, die mir überhaupt nicht bekannt waren. Ich wurde eingeführt in Künste der Verführung, in Täler der Ablenkungen und so weiter und so fort. So, als ich nach mehreren Tagen von diesem Ansturm überwältigt, also aufwachte, musste ich ein bisschen die Wunden kurieren und brach dann wieder auf. Ich muss sagen, ich kürze das jetzt ab, weil ich eben kein Dramaturge bin und kein Theatermensch, deswegen kann ich euch nicht so lange fesseln, wenn ich alles durchgehe, aber jetzt mache ich einen kleinen Sprung. Ich ging also weiter auf meinem Streitwagen. Plötzlich stellte mich ein anderer Feind, wie ich später rauskam. Er sagte zuerst, ich bin dein Freund, mein Name ist Sujave. Sujave heißt übersetzt Neid. Ich bin eigentlich dein Freund. Als ich mich dann aber umdrehte, schoss er mir von hinten Pfeile in den Rücken rein und sagte, ha, jetzt bist du mein Diener. Ich lege dir auf, dass du mit mir Leuten von hinten in den Rücken schießt. Das ist jetzt unsere Okkupation, unsere Beschäftigung. Ab der Zeit war ich lange im Dienste von Neid. Unschuldigen Leute von tadellosen Wesen schmähte ich von vorne bis hinten und wurde so völlig dekadent eigentlich. Nur eines Tages gelang es mir in der Nacht, muss mich sagen, ich spürte ein Segen, ein Sehnen, nicht Segen, ein Sehnen. Ich habe doch einmal ganz anders gelebt. Ich war doch einmal frei von diesen Agitationen, die mich hin und her werfen hier in diesem seltsamen Ort. Während ich so sprach und eine leichte Sehnsucht entwickelte, zu diesem ursprünglichen Zustand wieder hinzukommen, betrat ich einen Wald. So wie ich den Wald betrat, erfüllte eine kühle Brise mich. Am nächsten Morgen stand ich dann, hörte ich das Zusammenklingen von Zimbeln und von Trommeln und stand um 4:15 Uhr auf und nahm dann in der Gemeinschaft von Heiligen teil an einer wunderschönen Lesung, die mich erinnerte an dieses ursprüngliche spirituelle Reich. Ich wurde erinnert an meinen Vater und ich nahm mir vor, ja, da möchte ich hin. Ich hielt mich einige Tage dort auf und verbrachte meine schönsten Tage dort, eine sehr schöne Zeit, seitdem ich diesen Ort betreten hatte. Eines Tages jedoch war ich unachtsam. Ich schlenderte am Rand dieses erquickenden Waldes und sah plötzlich in der Ferne eine Staubwolke, die sich mir rasch näherte. Auf einem weißen Schimmel, nee, ganz falsch, auf einem roten Hengst kam ein Soldat auf mich zugeritten. Nicht ein Soldat, ein Kämpfer, eingekleidet in glänzende schwarze Rüstung. Auf seinem Helm wehte ein goldener Federbusch und seine Ausstrahlung war so, dass ich sehen konnte, dieser Kämpfer ist unbesiegbar. Er hat die Edelsten und Nobelsten zur Strecke gebracht. Als er mit aufbäumendem Hengst vor mir schließlich hielt, klappte er das Visier auf und sein Blick schien mich zu durchdringen. Er sagte, hier ist mein Handschuh. Flatsch! Kann man gut darstellen. Das ist ein westliches Bild, ich weiß, aber ist aus den Sanskrit-Schriften genommen. Ich will es ein bisschen modern umkleiden, weil wir ja in einer modernen Zeit. Klatsch! Als ich seinen Handschuh sah, überfiel mich schon das Grauen. Mein Name ist Ahankara, wenn ich mich vorstellen darf, sagte er.
Kämpfe mit mir.
Das Erste, was ich tun wollte, ist einfach zurücklaufen in den Wald, weil er, wenn immer er zum Wald hinschaute, ein gewisses angstvolle Miene aufsetzte. Ich wollte auch nicht so einfach umkehren. Schließlich war ich ein Mann von Erziehung, Bildung und Wohlgeschmack. So kämpfte ich mit ihm, aber natürlich in kürzester Zeit war ich überwältigt und das Gift drang in mich ein. Und ich dachte mir plötzlich unter dem Einfluss des Ahankaras und seiner... Mensch, du bist eigentlich viel besser als die ganzen Devotees da. Als die ganzen Heiligen dort, die über einfach... Was machen die schon? Sitzen da, lesen, chanten. Du bist eigentlich ein Mensch mit Durchsetzungsvermögen. Du bist eigentlich ein Mensch, der Karriere machen kann in dieser Welt. Erkenne dich selber. Und so ging ich, machte ich den entsetzlichen Fehler, wieder in die Welt zu gehen. Wieder mir versuchen, mein Claim ist ein Wort aus der Goldgräbersprache, mein Claim abzustechen. Ja, und jetzt ist es zur Schlacht gekommen. Ich kann und will und darf und sollte nicht mehr der Diener dieser grausamen Meister sein. Denn je mehr man ihnen dient, desto unzufriedener wird man. Sie geben sich nie zufrieden mit einem. Aus diesem Grunde werde ich kämpfen. Während ich das so sage, das ist also seine Vorstellung jetzt, bitte versteht es, jetzt hat er sich vorgestellt und hat seine Geschichte erzählt. Aber ich weiß, ich kann nicht kämpfen, ich bin zu schwach. Ich bete zum Vater, oh Vater, ich habe dich vergessen. Du bist der Allmächtige, wirklich. Du bist der Freund deiner Devotees. Du besitzt alle Fähigkeiten, alle Kräfte. Und du bist geeignet, das Feuer des materiellen Daseins auszulöschen. Bitte helf mir. So, plötzlich verspüre ich eine Hand auf meiner Schulter. Ich blicke mich um und sehe jemanden in Safran gekleidet dastehen. Mein Name ist Shri Guru, sagt er. Ich bin ein Abgesandter deines Vaters, der mir sagte, dass du einen Kampf antreten möchtest, deinen letztendlichen Kampf. Bitte, ich habe die Waffen deines Vaters für dich mitgebracht. Lass mich deine Kutsche lenken. Ich bin beeindruckt durch die Ruhe, die von ihm ausstrahlt und vor allen Dingen die Sicherheit. Ich frage gar nicht, ob er die Feinde, gegen die gekämpft wird, überhaupt kennt. Er scheint sie zu kennen. Wie sonst hätte er überhaupt über meine Situation gewusst? Und so geht er, ohne zu sagen, und spannt die Pferde an und heißt mich aufzusitzen. Oh, mir flattert das Hemd, sagt er auch nicht. Das muss alles ein bisschen zivil ausgedrückt werden. Mir kraut es. Wie soll ich den Kampf nur heute gewinnen? Das ist so schwierig. Der erste Soldat, der mir gegenübertritt, ist Karma. Mit seinen unzähligen Soldaten. Der hat mich gleich beim ersten Mal gefällt. Wie soll ich es heute schaffen? Er macht nichts, sagt es wird. Und sagt er, hier hast du eine Waffe. Es ist das Hören und Chanten von Krishnas heiligen Namen. Schieße diese Waffe ab und du wirst sehen, wie Karma gefällt wird. Und der Mantra, das Mantra, was diese Waffe mit Kraft verseht, will ich dich auch gleich noch lehren. Selinat api sunichena. Man muss den Heiligen, das ist jetzt, will ich es gleich übersetzen, man sollte den Heiligen Namen des Herrn in einer Haltung chanten, wo man sich demütiger als das Stroh in der Gasse wehnt, noch geduldiger als ein Baum, und bereit sein, bereit allen anderen Ehre zu erweisen, ohne selbst Ehre für sich in Anspruch zu nehmen. Als die Waffe meinen Bogen verlässt, leuchtend wie ein Meteor und sich ihr Ziel sucht, bin ich begeistert. Karma wie die Waffe und kann es nicht glauben. Glaubt es einfach nicht. Versucht zwar schnell eine Waffe zu nehmen, aber da ist die Waffe schon gelandet und er liegt mit ausgebreiteten Händen und Beinen auf dem Boden. Sein Heer ergreift schreiend die Flucht. Schön, sage ich mir. Und jetzt, wie gesagt, kommen alle anderen Generäle, die verschiedenen materiellen Tendenzen, die aus dem Niederen selbst rauskommen, also stammen, auf ihn zu. Und er benutzt immer eines der hingebungsvollen, wie soll ich mich ausdrücken, der neuen Vorgänge des hingebungsvollen Dienstes, sich erinnern an Krishna und über ihn meditieren, ihm Gebete darbringen, bis schließlich halt das Grand Finale kommt. Du magst zwar ein paar Tricks gelernt haben, sagt Ahankara. Genauso wie einer, der etwas gut auswendig gelernt hat. Aber wenn er in eine Situation kommt, die er nicht überschauen kann, mit der er nicht fertig wird, dann nützen ihm Tricks und Rhetorik gar nichts. Denk nicht, ich bin beeindruckt durch deine Kraft. Ich muss dir sagen, du bist ein großer Krieger, du hast diese Schlacht sehr gut gekämpft. Indem du weniger wichtige, das sagt er nicht, jetzt fängt Ahankara an, jetzt schmeichelt er ihn total, nicht? Und bringt ihn dazu zu denken, er sei der Handelnde, nicht? Du hast die Wagen, deine Pferde hattest du gut genährt, du hast intelligent gekämpft, du bist die Formation deines Feindes durchdrungen, du bist ein wunderbarer Soldat. Und so fängt er mehr und mehr an. Schließlich sagt Shri Guru, mein lieber Ahankara, ich glaube, Männer, die stark sind, kämpfen und reden nicht. An dieser Stelle reicht mir Shri Guru eine Waffe, ein Speer, den ich im ersten Augenblick nicht tragen kann. Das heißt Atmani Vedanam. Atmani Vedanam heißt völlige Hingabe zum Herrn. Das ist etwas, was schwierig ist. Ihr wisst es selber, wie schwierig es ist. Nicht? Ihr habt vielleicht auch noch nicht getraut, diese Waffe zu packen, weil das bedeutet einiges an Konsequenzen. Nicht? Ich glaube, ich kann sie nicht tragen, sagte. Du musst sie tragen. Bedenke, dass diese materielle Welt nur eine Durchgangsstation ist. Bedenke das Leid, was dir zugefügt ist in der Vergangenheit und erinnere dich doch an die wunderbare Natur des höchsten Herrn. Wenn man sich ihm hingibt, wird man nicht ein Sklave, wie man ein Sklave von Neid, von Gier, von Zorn ist, sondern das ist der natürliche, glückerfüllende Zustand. Nachdem ich das spirituelle Wissen höre, nehme ich tatsächlich den Speer und werfe ihn auf Ahankara. Ahankara weiß, was da kommt. Er versucht, ein paar Haken zu schlagen, wie ein Kanickel auf der Flucht vor einem Fuchs. Aber es gelingt ihm nicht und der Speer bohrt sich in seine Rüstung rein und er liegt auf dem Boden, auf dem Boden. Nun, nun sagt Shigeru, steig auf den Wagen, es geht zur letzten Reise. Doch als ich fahren will, kommt eine Frau herbeigeeilt. Sie trägt eine Girlande und sagt, ich möchte dich beglückwünschen. Mein Name ist Maya, die täuschende Energie des Herrn, die dich die ganze Zeit kontrolliert hat, ohne dass du mich je erkennen konntest, mit der Illusion, du seist der Kontrollierende und der Beherrschende. Du hast jedoch das bestanden und ich bin sehr, sehr stolz auf dich, sehr, sehr froh über dich. Bitte akzeptiere diese Girlande und meine Ehrerbietungen. Ich bin erstaunt und gehe weiter und komme schließlich in das ewige Königreich des Herrn zurück. Und so wie ich da bin, weiß ich Hier werde ich nie wieder zu weg von gehen. Überhaupt nicht die Spur von Interesse. Da ist mein Vater mir gegenüber steht und mir sagt, ich habe so lange auf dich gewartet, weiß ich, dass ich die Erfüllung der Reise habe. So, Hare Krishna, an dieser Stelle möchte ich enden. Ich finde diese Geschichte einfach so nice, weil sie direkt in theatralischer Form, nee, theatralisch ist kein gutes Wort, in Theaterform diese Themen, die wir heute diskutiert haben, nochmal zusammenfasst oder nochmal erläutert. Ich habe diese Geschichte in Englisch. Ja, ich muss auch sagen, ich habe mir bei dieser Geschichte einige Freiheiten erlaubt, denn ich denke, die Geschichte, wie sie in Englisch steht, müsste durch diese Freiheiten, die ich so reingetan habe, ich habe eine neue Person eingeführt, nämlich Maya, und ich habe auch so ein bisschen noch beschrieben, Ahankara, noch anders beschrieben, wie er wirkt. Die Geschichte in Englisch ist nur ein Grobschnitt meines Erachtens, die noch literarisch ausgeschmückt werden kann. Nicht? Es ist nur ein Skelett. Und ich finde, diejenigen, die Literaten unter euch sind oder Künstler, sind großartig. Stell dir mal vor, Ines, die Schlacht geht los und dann dröhnt eine Opernstimme. Und ihr noch, die Adrenalinausscheidung geht los bei den Zuhörern. Huch, eine Schlacht. Und ich bin ja eigentlich der Soldat, verstehe ich das oder nicht? Das ist unglaublich gut. Oder? Raja Vidya? Was meinst du, Lady? Nee? Ja. In ein paar Jahren werden wir es aufführen, genau. Peter Brooks wird an erster Stelle, also er kriegt einen Ehrenplatz, dass er sich das mal anschaut, was richtiges Theater ist. Nein, so aufgeladen worden wie was. Dass er diesen Inhalt, ihm wird der Inhalt sehr gefallen. Gut, sind Fragen dazu? Eigentlich ist es ziemlich klar, actually, sind diese Punkte ziemlich klar. Das sind Dinge, es ist gut, wenn man das mal so ausspricht und klar macht, aber diese Dinge, die ich heute versucht habe zu präsentieren, sind nicht eigentlich schwierige philosophische Inhalte. Und die Konsequenz, nämlich frei zu werden von den Wünschen, die aus dem Niederen selbst geboren sind, sind jedem klar. Deswegen habe ich auch Platon zitiert. Diese Geschichte aus der griechischen Sache zitiert. Und ich wollte auch heute mal so etwas geben, was wirklich praktisch ist, weil Wünsche ist etwas, was uns bestimmt in unserem Leben. Nun möchte ich dem aber noch kurz eine demütige Aufforderung angeben. Wie ihr wisst, geht unser Ferienlager jetzt zur Neige. Wir sind sicherlich übervoll, denn es wurde sehr umfassend alles erklärt. Man hat bestimmt Neues gehört, viel über Krishna-Bewusstsein. Nun ist halt jeder von uns im Grunde genommen muss ich diese Stelle, finde ich, diese Frage stellen, was mache ich? Unsere heutige Zeit ist von einer eigentümlichen Schizophrenie erfüllt, dass man Dinge erkennt, aber dann doch wieder das Erkennen ganz was anderes macht. Nicht? Zwei Seelen wohnen in meiner Brust, hat doch Goethe schon gesagt, was? Nicht? Das ist, wie bitte? Hermann Hesse auch. Ja, das stimmt. Stimmt eigentlich nicht, aber zwei Naturen, aber er meint es, das Gleiche. So, jetzt müssen wir eigentlich sehen, um ein umschlossenes Leben zu führen, wie wir diese Dinge in unserem Leben verwirklichen können. Jeder sollte nicht schüchtern sein und die spirituellen Impulse, die er erhalten hat, hier, man muss schon sich, finde ich, Gedanken darüber machen, wenn das wahr ist, wenn es stimmig ist, dann muss ich das in mein Leben übernehmen. Sonst fallen wir dieser westlichen Neigung anheim, wo wir Dinge hören und dann doch nicht danach handeln. Nicht? So, doch eine Frage, das wundert mich jetzt doch, Erik.
Ich habe zwar eine Antwort auf die Frage, aber ich möchte gerne von dir sagen, wie würdest du mit den niederen Wünschen umgehen? Meinst du, dass es richtig ist, sie zu ignorieren? Oder wie praktisch also mit den Wünschen, wie mit den Wünschen umgehen?
Srila Prabhupada sprach einmal von dem Beispiel, wenn ein Fluss kommt, dann soll, und der eine zerstörerische Kraft hat, dann soll man ihn umlenken und für eine Turbine gebrauchen, nicht? Also diese Kraft sinnvoll gebrauchen. Einfach nur zu stauen nützt auf die lange Sicht überhaupt nichts, nicht? So, es kommt ganz drauf an, was es für Wünsche sind. Zum Beispiel, wir haben Neigung zu Musik. Das ging mir ganz persönlich so. Ich dachte, ich könne nicht Krishna bewusst werden, weil ich ein Rolling Stones Fan war. Ich kannte alle Lieder auswendig, konnte sie singen, konnte sie spielen, konnte dazu tanzen. War also total verfangen in diese Sache. Nicht nur Rolling Stones, aber ich gebe es jetzt so als markantes Beispiel, weil ihr die alle kennt. Immer war mir dieser Gedankengang. Ich konnte zu jeder Situation im Leben ein Zitat von Mick Jagger zitieren, ne? Also in einem seiner Lieder, nicht? Wie ich heute versuche, die Bhagavad Gita zu zitieren, nicht? Und ich dachte einfach, dass ich einfach so angehaftet war an diese. Ein Bhakta sagte mal, ich kann alles aufgeben, nur meine Stones-Kassetten nicht. Eine andere sagt was anderes, nicht? Meine Bachkassetten oder was weiß ich. Und ich dachte, es wäre niemals möglich. Wie gesagt, und dann kam ich einfach in die Welt des Kirtans. Und ich bin ein begeisterter Sammler von Oldies, alten Kirtan-Melodien. Ich habe irgendeine Kassette, die ich so zusammenstelle über die Jahre, dass keine der Melodien, die es gibt, es gibt nicht so viele interessante Raga-Melodien, und so weiter und so fort. Und die lerne ich einfach und singe die. Und viele von denen sind so kompliziert, dass ich die nie im Kirtan singen kann, weil keiner die kennt und folgen kann dann. Und ich muss sagen, diese Neigung ist nicht mehr da. Die ist einfach da. Nicht? Nun, viele von uns. Ich weiß, was du meinst mit niederer Neigung. Du meinst mit den Wünschen, du meinst die untersten Chakras, die, wenn sie einmal geöffnet sind, wie eine Schlange, die Wirbelsäule hochjagen und nach sexueller Erfüllung schreien. Jetzt, sofort. Nicht? Dazu ist zu sagen, dass diese Neigung aus der stärksten Ekstase geboren ist, nämlich der Liebe zu Krishna. Es wird empfohlen, dass man hört über die transzendentale Beziehung der Gopis zu Krishna, und die so rein ist, aber auch einen so bewegt, dass man plötzlich erfährt, seht mal, diese Sachen sind ja Realität, das ist Realität hinter den Buchstaben, so müsst ihr das immer sehen, das ist eine eigene Welt. Wenn ihr da reinkommt, dann wird man auch so eine liebevolle Neigung, auf liebevoll, oder sagen wir mal, ich darf ja ruhig ein bisschen hart sprechen, weil ich krank bin, ist mir keiner böse, seine lustvolle Neigung, dass man die dann auf Krishna richtet. Nicht? Und die, dann verspürt man eine Liebe und eine Zuneigung zu Menschen, die sehr natürlich, sehr erbaulich ist, die sehr wohltut, dir wohltut und auch den Menschen wohltut. Nicht? Wenn man mit einem, wie uns ging es immer so, wenn wir mit Prabhupada zusammenkamen, der so viel Liebe ausstrahlte, Man war immer so bereichert und so wunderbar versorgt einfach. Man fühlte das. Und so gibt's alle. Wer schöne Kleider tragen will, kann sich tolle Saris anziehen. Wer gerne ausgefallen sich kleidet, kann Dhoti anziehen. So ausgefallen, wenn man über die Straße geht, schaut sich jeder um, garantiert. Nicht? Bei uns ist es normal, in Dhoti gekleidet zu sein, aber nicht? Also ein gut gebundener Dhoti kann sich doch auf allen Modeschaus der Welt sehen lassen, Rajavi, der meinst du nicht auch? Rajavidya hat einen sehr gut umworteten Dhoti, wenn man mal schauen will. Das ist also sehr. Sorry, ich will dich nicht in Verlegenheit bringen. So gibt es also. Das war nun was ganz, ganz, ganz Banales, aber wir leben ja im Ozean der Banalitäten. Was noch? Literarisch kommt man so auf die Kosten, wenn man diese Lektüre durchliest und versteht. Ich habe also nie etwas gefunden, natürlich bin ich auch nicht ein sehr großer Literaturmensch, also ich bin da ganz normal in der Beziehung. Ich habe zwar als Kami wahnsinnig viel gelesen, aber ich muss sagen, ich fühle mich total zufriedengestellt. Wer gerne an Psychologie war meine zweite größte Anhaftung, wer daran interessiert ist, kann so eine wunderschöne Definition von Psychologie haben. Wer einfach was mit interessanten Leuten zusammen ist, findet unter den Devotees die interessantesten Menschen. Das fällt jedem Gast auf, Gäste, die das erste Mal kommen, den stelle ich dann immer verschiedene Devotees vor, die sagen, Mensch, ihr seid aber ein bunter Haufen. Nicht? Das ist zum Beispiel, ich habe mit Klaus, Klaus kennt nun wirklich jeden und alles in Deutschland, was besonders ist, nicht? Weil er einer der Begründer der grünen Idee ist und da die Grünen sind ja, das ist bekannt, die sprechen auch sehr viele Leute an halt. Und dann sagte ich ihm an einer Stelle, weißt du, wer hier ist, Klaus? Und dann sage ich, Klaus, kennst du den Klassiker, so ein Tag, so wunderschön wie heute. Ja, sagt er, den kenne ich. Die Afrikaner dachten, das wäre die deutsche Nationalhymne und als Lübcke seinen Staatsbesuch machte, spielten sie dieses Lied für ihn. Ne? Und das ist gleich an zweiter Stelle. Wenn sich ein Deutscher freut, dann muss er das singen. Also nicht die Rodi gerade und nicht ein. Also das Gros der Deutschen ist ja nicht auf einem, wir wissen ja, die sind ziemlich grobstoff, die neigen zu Grobstofflichkeit, nicht? So, oder kennst du so ein Lied, wie es steht, ein Junge an die Waderkant? Ja, natürlich. Und so weiter. Und bin ich mit ihm so einfach durch ein paar Dinge durch und die kannte er alle noch. Und dann sag ich, und weißt du, dass die Dichterin hier ist? Da ist nämlich diese Frau mit den quirligen kleinen Mädchen, die Frau Rothenburg, diese mit den Brillengläsern, nicht diese feinere ältere Dame. Die ist die Frau von dem Dichter, so war's. Aber die hat ihm all die Ideen gegeben, zum Beispiel als sie ihn zum Flughafen fuhr, hat sie gesagt, Junge kommt bald wieder nach Haus. Und das hat er dann gleich in ein Lied umgewandelt. Nicht? Und das ist nun wirklich, das ist etwas, was man also nicht erwartet, weil für die schweizerischen Gäste und die Wollis, das sind zu Deutsch gesagten Schnulzen und wie das sind wirklich so Heimatlieder, ich sage das mit all meinem Sarkasmus, wenn ich sage, das sind Klassiker, das ist nun wirklich, aber jeder singt das, nicht? In Wirtshäusern, wenn die Deutschen betrunken, also säuseln, dann müssen sie das singen und auch junge Leute, die da von dieser ganzen Welt nichts halten, dass so ein Tag so wunderschön wie heute, das singt man dann halt, da kann man nicht dran vorbei. Genauso wie der Atheist auch nicht an Gott dran vorbei kann, nicht? Es gibt ihn nicht. So singen auch die jungen Leute, so ein Tag, so wunder, nicht? So in dieser Weise. Punkbands haben es auch schon aufgenommen und so weiter. Das ist also der Klassiker. Und die Frau davon ist da, denn ist hier und chantet Hare Krishna. Und dann gibt es andere Leute, die sehr verout sind, Lehrer. Dann gibt es solche Leute wie den Andy 2, der den ganzen Tag in Zürich lacht. Und dann gibt es Leute, die sind, was weiß ich, Studenten. Und dann gibt es Leute, die sind, was weiß ich, die, dann gibt es, es gibt also alles. Und Klaus hat gesagt, also für mich ist das total unverständlich, wie das alles unter einen Hut geht. Das muss Krishna sein. Ja, hast du erkannt, Klaus. So wäre interessante Leute, sie sollte nur die Devotees kennenlernen und was so darum herum ist. Mit anderen Worten, alles wird erfüllt im Krishna-Bewusstsein, Erik. Das ist der Punkt. Es ist eine transzendentale Bewegung zur Respiritualisierung der Menschheit. Gut, ich glaube, wir sind durch. Auf Neues, der